Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.
Ja, herzlich willkommen. Nein, heute ist Ewigkeitssonntag, kein Frühlingsanfang. Ewigkeitssonntag, ein Sonntag eigentlich der gemischten Gefühle. Wir denken an die Menschen, die uns nahe stehen oder nahe gestanden haben, die gestorben sind. Und dabei spielt es keine Rolle, wie lange dieser Verlust her ist. Ein Verlust bleibt ein Verlust, auch wenn die Gefühle der Trauer und des Schmerzes sich mit der Zeit verändern. In diese traurigen Gefühle kommt aber auch immer wieder dieser Trost der Hoffnung auf ein Wiedersehen, der Trost, was man alles Schönes, hoffentlich Schönes miteinander erlebt hat. Wir haben ja diese lebendige Hoffnung auf ein ewiges Zuhause. Und deshalb soll uns auch heute unser Thema sein, im Lebenskreis Gottes zu Hause sein. Wir wollen uns, weil wir diese lebendige Hoffnung haben, den Trost zusingen. Ja, also ich bin gespannt. Wir werden uns ja dann alle wiedersehen und dann werden wir sagen, wow, ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und darauf dürfen wir uns heute in besonderer Weise, gerade am Ewigkeitssonntag, schon drauf freuen. Weil, wie heißt es so schön, Vorfreude ist die beste Freude. Dieses Lied wurde gedichtet nach dem Psalm 126, den wollen wir jetzt miteinander lesen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen ihren Samen und kommen mit Freuden und legen ihren Samen. Ja, wir werden sein wie die Träumenden, aber nicht, weil wir so stark und so tapfer sind, sondern weil wir etwas haben, was uns niemand nehmen kann. Einen Felsen, einen göttlichen Tröster, eine Zuflucht, weil wir unseren Herrn Jesus Christus haben. Ja, wir sind so reich beschenkt, weil wir dich haben. Und lass doch dieser Reichtum heute aufleuchten in unsere Herzen durch dein Wort, durch deine Zusagen, durch deine Gegenwart, durch die Gemeinschaft untereinander, aber vor allen Dingen mit dir. Wir loben und preisen dich darüber, dass du unser Heiland bist, unser Erlöser, unsere Kraft, unsere Stärke, unsere Freude. Amen. Also vielen Dank, Schwester Renate, dass du uns heute begleitest und auch an der Technik. Also jetzt zu unserem Text, der uns heute beschäftigen soll. Er steht in Johannes 14. Jesus sagt da zu seinen Jüngern, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Wenn man da die verschiedensten Bibelübersetzungen anschaut, dann heißt es in manchen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Oder euer Herz werde nicht bestürzt. Oder, was auch von Luther her am bekanntesten ist, euer Herz erschrecke nicht. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Oder glaubt an Gott und glaubt an mich. Und genauer, ihr glaubt an Gott, so glaubt nun auch an mich. Auf welche Herzerschütterung will denn Jesus seine Jünger vorbereiten? Sie hatten ja seine Macht, seine göttliche Herrlichkeit erfahren. Er war ja bei ihnen. Wenn wir uns das vorstellen, Gottes Sohn, leibhaftig, lebendig, jetzt hier. Und wir gehen mit ihm durch dick und dünn. Und wir haben erlebt, wie er den Sturm gestillt hat. Wir haben erlebt, wie er Hungernde satt gemacht hat, wie er Tote auferweckt hat. Und jetzt sagt er, glaubt auch an mich. Wir haben doch so viel Beweise. Aber wir wissen, er wird sie verlassen. Er wird ohnmächtig werden, schutzlos. hilflos. Er wird verachtet, gequält, gekreuzigt werden. Und sie werden diese Erfahrung machen, dass auch sie sich dann schutzlos fühlen, voller Angst, durcheinander, verwirrt, enttäuscht von Gott. Alle Hoffnung der Jünger auf einen Gottkönig, den Messias in seiner Herrlichkeit, wird im wahrsten Sinne durchkreuzt und zerstört werden. Und deshalb sagt Jesus: Glaubt auch an mich. Wenn wir vom Leid durchgeschüttelt werden, wenn Chaosgefühle da sind, wenn der Schock uns gefühllos macht, dann brauchen wir ein tragendes: Hab keine Angst in deiner Angst. Vertraue gegen allen Schein. Fürchte dich nicht in deiner Furcht. Und dann können wir beten: Halte mich fest in meiner Haltlosigkeit. Trag du mich, wenn ich keinen Schritt mehr gehen kann. Ja, in solchen Situationen kann es schwer fallen, Gott zu vertrauen und Glauben zu halten. Das wissen wir, da haben wir nicht die Garantie. Auch die Jünger haben sich nach dem Tod voller Angst eingeschlossen. Da waren sie keine Glaubenshelden. Wir haben den Jüngern etwas voraus. Wir haben den Heiligen Geist, der sagt, der nicht ein Geist der Angst ist, sondern der Kraft, der Liebe und der Furchtlosigkeit. Und der uns durchhilft in den Durststrecken unseres Lebens. Das ist eine Tatsache. Auf diesen Grund können wir uns stellen und sollen es auch. Und wir haben einen Herrn, der jetzt für uns immer betet. Ich finde das so trostreich. Wir Menschen kriegen das ja gar nicht hin, immer zu beten. Auch wenn es heißt, betet ohne Unterlass. Aber er kann es und er macht es. Und deshalb dürfen wir uns an solchen Tagen und in solchen Situationen immer gegenseitig trösten. Denkt dran, wir haben einen Felsen, der unerschütterlich steht. Wir haben Jesus. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Und niemand kann uns aus des Vaters Hand reißen. Denn in existenziellen Erschütterungen, da werden wir in unserem Grundbedürfnis nach Sicherheit getroffen und ganz stark verunsichert. Denn was bisher unseren Alltag prägte, das ist nicht mehr. Der Mensch, der an meiner Seite war, mit dem ich zusammengelebt habe, der ist nicht mehr. Da wissen manche von Ihnen sehr viel dazu zu sagen. Jesus kennt den Schmerz der Verlassenheit. Er weinte am Grab des Lazarus, obwohl er wusste, dass er ihn wenige Minuten später wieder lebendig machen wird. Der Tod ist grausam. Das bleibt, bis wir in der Herrlichkeit sind. Und dann hat er selbst am Kreuz gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deshalb versteht er wie kein anderer das Klagen und Weinen. Für uns Menschen wird es manchmal zu viel, wenn ein Trauernder immer und immer und immer wieder dasselbe erzählt. Für Jesus nicht. Ihm können wir pausenlos unsere Not sagen. Die Macht des Todes ist gebrochen, auch wenn die Herrschaft des Todes noch in dieser Welt ist. Wir leben angesichts des Todes von der Auferstehungskraft. Und ich erinnere an das, was eigentlich bei jeder Beerdigung gesagt wird, wo Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Als er Martha fragte: Glaubst du das? Da sagte sie: Ja, ich glaube das. Und ich frage uns: Wenn Jesus uns fragt, glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und wenn du stirbst, dass du dann bei mir bist? Glaubst du das? Vertraust du mir, wenn ich dich schwere und unbegreifliche Wege führe? Vertraust du mir dann immer noch? Und dann hoffe ich, dass wir mit Martha sagen können: Ja, Herr, das glaube ich. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ein gewaltiges Glaubensbekenntnis, obwohl Jesus sie so enttäuscht hatte und nicht gekommen ist, nicht geantwortet hat, als sie Boten zu ihm geschickt hat. Die meisten von uns wissen sicher, wie die Geschichte weiterging. Was sagt Martha, als Jesus sie auffordert, den Stein wegzurollen? Er stinkt schon. Er liegt schon hier seit 4 Tagen. Gerade noch geglaubt, dass Jesus alles möglich ist, alles kann, und dann wird sie von der Realität des Todes wieder überwältigt. Er stinkt schon. Was kann schon Jesus dem Verwesen entgegensetzen? Was kann schon Jesus in meiner Not bewirken? Wie soll denn die Hilfe Gottes aussehen, wenn alles aussichtslos erscheint? Die sichtbare Realität persönlicher und gesellschaftlicher Nöte kämpft immer gegen die unsichtbare Realität der Möglichkeiten Gottes, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Dieses Kampffeld haben wir in unserem Herzen. Da ist immer wieder meine Entscheidung gefragt. Denn ich brauche keinen Glauben, wenn ich mit meinen menschlichen Möglichkeiten alles regeln und lösen kann. Unser Glaube beginnt stets mit der Bitte und dem Herzenswunsch, in meiner jetzigen Situation, in unserer jetzigen gesellschaftlichen Lage, in den weltweiten Kriegsgebieten und der Tyrannei der Mächtigen, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und so auch in meinem Leben. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, und erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander das Lied nun von Heiko Bräuning, Euer Herz erschrecke nicht. Den Refrain singen wir zweimal und Schwester Renate hilft uns beim Singen. Ein zweiter Gedanke, der perfekte Wohnort. Wie viele Menschen haben in letzter Zeit durch Überflutung und Kriege, durch sonstige Katastrophen ihr Zuhause verloren? Wie viele wissen nicht, wo sie bleiben können oder wo sie sich eine neue Existenz aufbauen können? Wie viele müssen erleben, dass sie in anderen Ländern nicht willkommen sind, obwohl sie schon in der Heimat verfolgt wurden und alles aufgeben mussten? Durch alle Jahrhunderte ziehen die Heimatlosen, die Vertriebenen, auf der Suche nach einem Ort, wo sie Bleiberecht haben. Hier in dieser Welt gibt es keinen sicheren Ort. Das wissen wir. Wir schauen zurück auf Jahrzehnte Wohlstand, Sicherheit und Frieden. Aber wir haben keine Garantie, dass es so bleiben wird. In meiner Kindheit, da sang Freddie Quinn den Schlager »Heimatlos sind viele auf der Welt und einsam wie ich, keine Freunde, keine Liebe.« Und vielleicht ist Ihnen auch das Gedicht »Vereinsamt« von Friedrich Nietzsche bekannt, der 1894 schon schrieb, »Die Krähen schreien und ziehen schwirrend flugs zur Stadt, bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Die Krähen schreien und ziehen schwirrend flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Das ist unsere Welt. Ohne Gott ist jeder Mensch ein Heimatloser, egal wie reich und schön das Haus aussehen mag. Denn wir sind nicht für diese Welt geschaffen, sondern für eine zukünftige. In dieser Welt der Heimatlosigkeit kam ja Jesus, um uns eine neue Heimat zu schenken. Womit tröstete er seine Jünger vor seinem Sterben? Er sagte nicht, keine Angst, ich komme als Sieger wieder. Er sagt hier, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt. Jesus spricht hier vom Haus des Vaters. Ja, was ist denn das Vaterhaus im Himmel? Als junge Schwester war ich als Diakonin in Königsbronn. Und da gab es ein Neubaugebiet und wenn ich da Hausbesuche machte, dann habe ich mir immer die Häuser angeschaut. Und dann habe ich mir überlegt, wie soll denn dein Haus im Himmel aussehen? Es hat sich der Geschmack immer wieder verändert. Ich bin froh, dass Jesus das dann entscheiden wird. Aber das Vaterhaus im Himmel, ja, ich las dazu interessante Gedanken von Martin Schacke, der als Jurist die Abschiedsreden Jesu auslegte. Ich zitiere ihn. Das Haus meines Vaters, das ist der Bereich der innersten Göttlichkeit. Es ist, wenn wir so sagen dürfen, der Aufenthaltsort, wo der Vater und der Sohn seit Ewigkeit ihr Zuhause haben. Es ist der Lebensbereich, in welchem der Vater und der Sohn seit jeher in innigem Umgang und in göttlicher Wesensverbundenheit miteinander leben. Das Haus meines Vaters ist der Lebenskreis Gottes. Soweit das Zitat. im Lebenskreis Gottes zu Hause sein, was können wir uns dann darunter vorstellen? Jeder von uns hat ja so einen bestimmten Lebenskreis. Das sind die Eltern, Familie, Freunde, Geschwister, Berufskollegen und Orte, an denen wir uns zu Hause fühlen. Also ein vertrauter Ort und hoffentlich auch ein glücklicher Ort, wo jeder sich entfalten kann und ganz im Jahr der Mitbewohner lebt. Wir wissen, in der menschlichen Gemeinschaft sieht es nicht so ideal aus. Aber in der Ewigkeit wird es so sein. Da wird es ein Zuhause geben, frei von Missverständnissen, Unverständnis und Schuld, ein Zuhause in der unmittelbaren Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Der Lebenskreis Gottes wird ein vertrauter Ort sein. Gott wird uns nicht mehr fremd sein. Wenn Jesus von der Gemeinde als von seinem Leib spricht oder die Gemeinde als seine Braut bezeichnet und Gott von einer Ehegemeinschaft mit seinem Volk Israel redet, dann wird ja damit eine sehr innige Gemeinschaft ausgedrückt, die mehr ist, als Engel sie haben können. Ich habe es erlebt bei Trauergesprächen, dass in der Volksfrömmigkeit manchmal gesagt wird, verstorbene Kinder werden zu Engeln. Nein, wir sind Kinder Gottes, keine Engel. Johannes 1, 12, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus spricht aber auch schon vom Einssein im Hier und Jetzt. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann in der Vollkommenheit, in der Ewigkeit, wird Gott sein, alles in allem. Ich bete, dass sie alle eins sind. Das heißt ja nicht, dass wir alle dieselbe Meinung haben oder dasselbe Temperament, das wäre ja langweilig. Aber dass wir uns immer wieder daran erinnern, in Jesus Christus gehören wir zusammen, egal wie wir sind und egal, ob wir uns gerade toll finden oder nicht. In Vers 3 von Johannes 14 lesen wir, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Sicher sind seit vielen, vielen Jahrhunderten Christen von Jesus geholt worden. Aber wir möchten ja auch, dass er wiederkommt und uns holt. Aber das steht noch aus. Und deshalb gilt das, was wir gerade gesungen haben, mit Fokus auf die Ewigkeit, lebe ich für das, was ewig bleibt. Denn am Ewigkeitssonntag gilt genauso, der Auftrag bleibt. Manchmal wird uns Christen ja vorgeworfen, wir würden die Menschen auf den Himmel vertrösten, anstatt die Probleme der Gegenwart anzupacken. Den Trost der ewigen Heimat, den lassen wir uns nicht nehmen. Denn ich bin dankbar und froh, dass Jesus mir ein ewiges Zuhause geschaffen hat. Irdische Eltern tun ja in der Regel alles, um ihren Kindern ein Zuhause zu geben. Und dann soll ich nicht froh sein, wenn Jesus das macht? Gerade weil wir eine gesicherte Zukunft haben, können wir risikoreich in dieser Welt leben, um Jesu Auftrag zu erfüllen und eben nicht tatenlos zu sein. Denn wir sind noch nicht am Ziel, weil Gott auch noch nicht am Ziel ist und noch nicht sein Ziel erreicht hat. Er will, dass noch viele Menschen nach Hause kommen zu ihm. Und er will noch in vielen Menschen Wohnung nehmen. Darum ist unsere Aufgabe, Menschen in sein Reich einzuladen und das betend unterstützen, wenn andere an vorderster Front kämpfen oder mit unseren finanziellen Möglichkeiten. Ich möchte uns jetzt von einer Missionsbewegung erzählen, die hauptsächlich in Nordindien tätig ist, Empart. Sie haben draußen da einen Tisch vielleicht schon im Vorübergehen gesehen und dürfen sich da nachher gerne bedienen. Zwei Mitarbeiterinnen waren gestern beim Lobpreisabend da und haben es erzählt. Und ich habe im Vorfeld das Lebensbild von dem Jossi Chacko gelesen. Da gibt es auch Bücher, die man kostenlos mitnehmen kann. Also ich habe es fast in einem durchgelesen. Es ist so, so spannend, wie Gott Menschen bewegt, verändert und was heute gerade in Indien passiert. Ein kurzer Ausschnitt daraus. Vor 25 Jahren hat der Jossi Chacko diese Mission gegründet. Sein Ziel ist es, dass in Indien 100.000 Gemeinden entstehen. Er lebt mit seiner Frau Jenny und seinen Kindern in Melbourne in Australien. Zu seinem Lebensbild folgendes: Er wurde in Südindien in einem christlichen Umfeld geboren. Südindien, da sind viele Christen zu Hause. Er selbst ging dann als Jugendlicher nach Australien, um dort einen Beruf zu lernen, und nebenbei besuchte er eine internationale Bibelstunde. Sein Lebensentwurf sah ursprünglich so aus. Er schreibt: Bis zu diesem Zeitpunkt wollte ich einfach nur ein erfolgreiches Leben führen und ein guter Christ sein, der sich in einer Ortsgemeinde engagiert. Mein Ziel war es, mit 30 Jahren Millionär zu sein, mich dann aus dem Berufsleben zurückzuziehen und von den Erträgen einer hübschen Farm zu leben. Dann wurde er überredet, in Nordindien Dörfer zu besuchen und dort von Jesus zu erzählen. Er hat nämlich seinem Freund nicht geglaubt, dass es in Indien oder vor allen Dingen in Nordindien noch Leute gibt, die noch nie was von Jesus gehört haben. Und er hat jetzt in einem Dorf Folgendes erlebt. Die Männer, die sich dann um ihn so versammelt hatten, mit seinem Freund, der übersetzt haben, die haben ja ganz viele Sprachen dort in Indien, fragte: Kennt ihr Jesus? Und dann sagten die Männer: Nein, wir haben noch nie etwas von Jesus gehört. Was ist das? Kann man das im Laden kaufen? Also wenn Jesus ein Mensch ist, dann haben wir noch nie von ihm gehört, sagte ein anderer. Die Leute in Delhi, die kennen ihn vielleicht und können euch sagen, wo ihr ihn finden könnt. Er schreibt weiter: Ich traute meinen Ohren nicht. Diese Menschen hatten wirklich keine Ahnung, wer oder was Jesus war. Und er fängt jetzt an, ihnen von Jesus zu erzählen. Und unter anderem zitiert er auch aus dem Johannesevangelium: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, und erklärt das. In Indien ist ja der Hinduismus, der Glaube an vielen Göttern und dass man immer wieder geboren wird als Regenwurm oder in einer höheren Kaste, je nachdem, wie man sich benommen hat. Und dann gab es da einen Mann namens Rakesh, der war Anfang 20, der hörte aufmerksam zu und sagte auf einmal: Stopp! Jossi verstummt, und dann sagt er: Wollt ihr uns gerade sagen, dass dieser Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Ich habe mich gefreut, schreibt er weiter, dass er es offensichtlich verstanden hat. Ja, das stimmt. Es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt, Jesus. Und das glaubt ihr wirklich? Ja, das tun wir. Ja, wo seid ihr dann gewesen? Ich wusste nicht, was er von mir wollte. Ich war in Australien, sagte ich. Ja, wir sind umhergereist und haben hier und da ein paar Dörfer besucht, warf Sam ein. Nun, wie viele Menschen außer euch glauben das noch? Viele Menschen. Und wieso ist dann bisher noch keiner gekommen, um uns davon zu erzählen? Und dann sagt er weiter: Jetzt seid ihr zu spät. Was meinst du mit zu spät? Mein Vater ist vor 3 Monaten gestorben und er hat nie von dieser Wahrheit gehört. Wo seid ihr gewesen? Und diese Frage, wo seid ihr gewesen, hat ihn jetzt umgetrieben. Und er wollte eigentlich nach wie vor sein eigenes Lebenskonzept verfolgen, aber Gott hat ihm keine Ruhe gelassen. Und ja, er sagt, schreibt selbst, es war wie ein Albtraum, der zu einer Krise anwuchs. Es war für ihn ein persönliches Problem. Er glaubte ja, dass Jesus der einzige Weg war, aber dann war für ihn die Konsequenz, dass er dann nach Indien musste oder vielmehr nach Nordindien und allen von Jesus weitersagen wollte. Aber er wollte sein Leben nicht ändern. Nun, Gott kriegt das hin, was wir nicht hinkriegen. Der kriegt sogar uns selbst rum. Und er hat sich dann als Missionar zur Verfügung gestellt. Er, der so auf finanzielle Sicherheiten aus war, hat alle finanziellen Sicherheiten mit seiner Frau aufgegeben und diese Organisation Empath gegründet. Das sind zusammengesetzte Silben, die stehen für einmal Partnerschaft, Empath, und dann für Befähigung, sage ich nachher noch mehr dazu. Es ist keine Organisation oder Missionsgesellschaft, wie wir sie hier im Westen kennen, sondern es geht darum, dass einheimische Christen in Nordindien ausgebildet wurden. Die Mitarbeiterin erzählte uns gestern, das sind dann im Jahr über 1000 junge Leute in den 20ern, die Jesus kennengelernt haben, noch gar nicht viel wissen. Sie sind vor allen Dingen in Armutsgebieten unterwegs und die dann ausbilden. Sie besuchen eine Art Bibelschule, werden dann zu Gemeindeleitern ausgebildet, leben mit älteren Gemeindeleitern zusammen, weil es dem Chossi Chaka so wichtig war, dass auch der Charakter gebildet wird. Nicht nur das Wissen von Gott, sondern ihr ganzes Leben soll ja davon geprägt sein. Und dann ziehen diese jungen Leute los und erzählen von Jesus und gründen Gemeinden. Das müssen wir uns nicht so vorstellen wie jetzt Gemeinde Eitlingen oder so. Das sind kleine Gruppen, mindestens 12 und dann manchmal sind es auch 70, also mehr kleine Gemeinden, die hochflexibel sind, weil sie auch oft Verfolgung erleiden müssen. Davon hat gestern auch eine Mitarbeiterin erzählt, also auch wie eine Frau in den Dschungel fliehen musste. Ihr Mann wurde ermordet, sie hat alles verloren und hat dort ein Kind zur Welt gebracht und sie nannte das Kind Immanuel, Gott mit uns, mitten im Verlust. Die jungen Leute wissen, wenn sie als Gemeindegründer, so heißt es in dieser Mission, unterwegs sind, dann müssen sie damit rechnen, dass sie verfolgt werden. Es sind junge Leute, die nicht sehr viel haben. Nordindien ist eins der ärmsten Regionen. Und wenn sie dann fertig sind mit ihrer Ausbildung, bekommen sie ein Fahrrad und eine Bibel. Und das war's dann. Und dann ziehen sie los. Es gibt Infomaterial, wie ich schon sagte, bedienen sie sich. Aus zeitlichen Gründen möchte ich da jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Aber es ist sehr motivierend. Und natürlich, wir sind älter, wir können nicht mehr losziehen, vielleicht können Sie noch Fahrrad fahren, aber irgendwohin mit einer Bibel allein, das ist nicht so unser Ding in der westlichen Welt. Aber ich möchte uns ermutigen, auch durch dieses Lebensbild und durch die indischen Christen, dass wir durch Gebet, durch Gaben, aber auch durch unser persönliches Zeugnis Menschen einladen zu Jesus, damit sein Haus voll wird. Oh, jetzt habe ich die Bilder vergessen. Also, das ist er hier. So sehen dann die Konferenzen aus, wo sie versuchen, sich gegenseitig im Glauben zu stärken. In Indien ist es auch wichtig, dass dann Politiker dazu eingeladen werden. Also sie müssen sich auch immer gucken, ob sie mit den Ämtern sich gut stellen. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Mal gelingt es und mal wird auch alles Mögliche verboten. Und das hier sind jetzt junge Leute, die ausgebildet sind und da mit ihrer Bibel dann losziehen. Ich fasse zusammen. Jesus wirbt um unser Vertrauen in den Schrecknissen dieser Welt, auch in ihren persönlichen, in unseren persönlichen Krisen, Verlusten. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Vergessen wir es nie, unser Lebenskreis, der Lebenskreis Gottes ist unser Zuhause. Jetzt sind wir nur unterwegs. Und wir können aber jetzt schon in einer innigen Lebensgemeinschaft mit Gott und seiner weltweiten Gemeinde leben. Es hat mich auch sehr berührt, dass die Mitarbeiter sagte, die Christen in Indien fasten und beten für Deutschland, dass hier eine Erneuerung stattfindet. Und so wollen wir auch für sie beten. Der Auftrag bleibt, macht zu Jüngern alle Völker, damit Gottes Haus voll wird. Ich bete. Herr, wir danken dir für die indischen Geschwister, die nicht wollen, dass wir darum beten, dass die Verfolgung aufhört, sondern dass sie durchhalten, dass sie gestärkt werden. Und das erbitten wir. Du selbst hast zugesagt, dass dein Geist der Herrlichkeit auf ihnen ruht. Lass sie das erfahren, wo immer sie sind. Und die, die nahestehende Personen verloren haben, die tröste du als Gott des Trostes. Stärk du diese Mission und alle Missionen, die unterwegs sind, um dich zu groß zu machen, dich zu verherrlichen, dich zu verkündigen. Und bitte lass auch uns Verkündiger sein, jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, wo Menschen offener sind, dass wir die Zeit auskaufen, die du uns hier noch in unserem Land schenkst. Amen. Wir wollen jetzt noch miteinander singen. Du bist mein Ziel, mein Gott, und danach stelle ich uns noch unter Gottes Segen. 368, 368, du bist mein Ziel, mein Gott.
Der Kraft, mein Gott, und ich vertraue dir. Du bist der alle Zeit, mein Allesein.
Wer aufstehen möchte, kann das natürlich gerne tun. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Und so segne und behüte euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich Ihnen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.